Samanta chakavale soa traga chantu devata sadhammang munira sonanto sagamokkhadam dhamma savana kalo ayam badanta dhamma savana kalo ayam badanta Dhamma savana kalo ayam badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ja, wir kommen heute zum Ende der Lehrrede von der Maharahulavada Sutta. Ja, und am Ende geht es um die Vergänglichkeit. Ich hatte sie gestern schon angekündigt. Ist natürlich auch ein guter Moment, über die Vergänglichkeit auch nochmal nachzudenken oder sich die bewusst zu machen. Gerade am Ende von einer Lehrrede, ja, jetzt ist die Lehrrede, die wir ja 3 Wochen jetzt behandelt haben, tatsächlich auch schon am Ende. Wir sind am Ende von der Besprechung zumindest angekommen. Vielleicht noch nicht am Ende von unserer Übung, aber am Ende von der Besprechung, von der Information. Und da geht es jetzt nochmal um die Vergänglichkeit. Und zwar nochmal auf eine tiefere Art und Weise, wie die Vergänglichkeit, die wir schon besprochen hatten, wo wir ja auch als vorbereitende Übung über Vergänglichkeit gesprochen hatten, wie kann der Rahula sich so gut vorbereiten, dass er einmal die Achtsamkeit auf dem Atem so praktizieren kann, dass sie von großer Frucht und Nutzen ist. Das war ja die letzte von den Vorbereitungen. Und jetzt am Ende dieses Prozesses, dieses Anapanasati-Prozesses, wieder die Vergänglichkeit. Und da ist es jetzt wichtig, in eine Betrachtung zu kommen oder in eine Bewusstwerdung zu kommen, die mehr oder weniger ständig stattfindet. Das bedeutet auf der einen Seite, dass wir uns die Vergänglichkeit im Außen natürlich nach wie vor bewusst machen können, aber eben auch in den inneren Prozessen, die wir jetzt mit einer Klarheit und Achtsamkeit erleben können, die eben vorher noch nicht da war. Vielleicht nochmal zu einer äußeren Betrachtung. Ja, die 3 Wochen sind jetzt schon vorbei. Großteil des Kurses ist vorbei. So dieses Dreiviertel, so wie ich einmal in Bezug auf mein Leben gesagt habe, 3/4 ist wahrscheinlich vorbei, vielleicht schon mehr. Jetzt ist 3/4 von dem Kurs vorbei. Und da eben auch zu erleben, auch das letzte Viertel wird relativ schnell vorbeigehen. Und es ist mit unserem Leben auch gar nicht so viel anders. Das geht auch ganz, ganz schnell vorbei. Dann war ich heute auch wieder bei meinem Buddha, bei meinem Vergänglichkeitsbetrachtungsbuddha. Und er hat mich wieder berührt. Und es war ein ganz schönes Bild, was ich heute erlebt habe. Er war nämlich eine Eidechse auf dem Gesicht gesessen, also aus dem verbleibenden Gesicht war eine Eidechse gesessen und die ist dann, wo ich da ein bisschen genauer geschaut habe, ist die dann verschwunden im Buddha. Also die wohnt da scheinbar im Buddha. Und wir hatten ja heuer im Frühjahr einen Gaya-Manti-Kurs gemacht und soweit ich mich erinnere, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber soweit ich mich erinnere, haben die beiden Kursleiterinnen auch von Eidechsen gesprochen. Sie haben sicher, das weiß ich noch sehr, sehr genau, von Drachen gesprochen und von Schlangen gesprochen, dass das eben auch Symbole für die weibliche Kraft sind. Und ich glaube, dass in dem Zusammenhang auch Sie auch die Eidechsen erwähnt haben. Aber bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber trotzdem finde ich es eine ganz schöne Symbolik, dass sozusagen im Buddha, im auflösenden Buddha, im verfallenen Buddha, das weibliche Element wohnt. Also, dass das sozusagen sich davon auch nährt und da wohnt und vielleicht ja, genährt dadurch auch zur Entfaltung kommt. Also ich finde es jetzt, ob es jetzt genau stimmt oder nicht, ist vielleicht auch gar nicht so ganz wichtig, aber ich finde es eine ganz schöne Symbolik auch. Und auch natürlich für die Vergänglichkeit, dass ja, diese Buddha-Statue noch nicht am Ende von der Geschichte angekommen ist. Ich hatte die Geschichte auch erzählt. Und, sondern dass die Geschichte weitergeht. Und ja, momentan ist es ein Insektenhotel geworden, also wo man, wenn man in einem Baumarkt geht, viel Geld dafür zahlen muss und bei weitem nicht so ein schönes Insektenhotel bekommt. Und jetzt ist gerade so ein Insektenhotel ganz offensichtlich. Und ich bin wirklich auch gespannt, wie das da noch weitergeht, was da noch alles passieren wird, was der Buddha uns oder mir da noch alles zeigen will oder was er mir auch noch für neue Geschichten vielleicht liefern möchte. Es ist sowas Schönes auch, Vergänglichkeit auch zu betrachten, wie ja, das eine vergeht, das andere entsteht. Ich hatte da auch davon gesprochen, von dem Hambacher Forst, von dem Erleben von, ja, von der Ortschaft, wo auf der einen Seite eben diese also radikal erzwungene Vergänglichkeit auch stattgefunden hat und die Natur dann wieder in einer Schönheit sich das zurückerobert hat und wo ein ständiges eben Vergehen und Entstehen auch zu erleben ist. Und ja, dieses Vergehen oder Entstehen und Vergehen oder Vergehen und Entstehen, das können wir natürlich im eigenen Leben auch die ganze Zeit auch erleben. Ja. Momentan haben wir ja davon gesprochen, wie wir den Geist so trainieren, dass er ja vielleicht jetzt nicht in die vierte Vertiefung gekommen ist, aber trotzdem eine Klarheit gewonnen hat, die am Anfang vom Kurs bestimmt noch nicht da war. Also bin mir sicher, das ist bei allen auch der Fall. Muss nicht immer da sein, aber immer wieder taucht diese Klarheit auch auf. Manchmal verschwindet sie auch wieder, auch das gehört dazu, zur Vergänglichkeit. Manchmal denkt man ja, es ist ja schlimmer wie am Anfang vom Kurs, ich denke jetzt mehr wie am Anfang vom Kurs, kann auch sein. Aber zwischendrin gibt es wieder Phasen, wo wir auf einmal auch sehr konzentriert sind, wo der Geist gesammelt ist, haben wir gestern auch davon gesprochen, und vertieft ist und der Geist auch eine gewisse Gelassenheit auch hat und eine Klarheit hat, wie er vielleicht sonst normalerweise im Alltagsleben nicht hat. Und wir sind ja weiterhin am Üben, es ist ja noch nicht das Ende vom Kurs, wir haben ja noch eine ganze Woche, wo wir das auch weiter üben können und ja, vielleicht auch uns jetzt auch noch mal ein bisschen neu motivieren können. Wir haben noch eine ganze Woche, also das ist ja auch toll, wir haben noch eine ganze Woche und wir sind gut vorbereitet auf einen Wochenretreat. Also normalerweise dauern ja die Retreats bloß eine Woche, das ist ja so die normale Dauer von einem Retreat, fangen am Samstag an, ja, und hören am Samstag auf. Und genau diese Woche haben wir jetzt noch. Und da können wir uns jetzt auch irgendwie auch einmal so glücklich schätzen und vielleicht auch so ein Dankbarkeitsgefühl hochbringen. Mensch, jetzt bin ich gut vorbereitet. Und jetzt fängt mein Retreat an. Anfängergeist. Jetzt fange ich ganz von vorne an. Ja, auch eine schöne Möglichkeit. Wie wir die Vergänglichkeit wieder sozusagen ein bisschen anders verwenden können und als Motivation, als Kraftquelle auch verwenden können. Ja, in der Lehrrede ist es so, dass der Buddha zwar nicht bei dem Anapanasati-Prozess nicht von der zumindest nicht von der dritten und vierten Vertiefung spricht, aber egal, in einer tiefen Form kann man das durchaus auch so interpretieren, dass da auch die dritte und vierte Vertiefung, nicht nur die Pitti und Sukha, sondern Samadhi und Upekkha auch enthalten sind. Und ja, es ist auch so, dass der Geist sonst nie so klar ist wie in der vierten Vertiefung. Aber wir können auch schon in der angrenzenden Sammlung einen sehr klaren Geist haben und wir können da auch schon die nächsten Schritte machen, die jetzt in dieser Lehrrede auch kommen. Und da ist eben die Anweisung erübt sich so, ich werde die Vergänglichkeit betrachten, ich werde einatmen und dabei die Vergänglichkeit betrachten, erübt sich so, ich werde ausatmen und dabei die Vergänglichkeit betrachten. Und das ist, wie gesagt, auszudehnen auf unseren ganzen Tag, es ist auszudehnen auf unser äußeres Erleben, aber vor allem auch auf unser inneres Erleben. Wir haben jetzt so einen klaren Geist, der jetzt innerlich mitbekommen kann oder erleben kann, bewusst erleben kann. Alles ist vergänglich. Wirklich, alles ist vergänglich. Also das ist jetzt eine Phase, wo wir das wirklich einmal in der Tiefe erleben können. Ob wir jetzt in der vierten Vertiefung waren oder nicht, ob wir jetzt eine angrenzende Sammlung, es ist ein Moment in unserem Kurs, wo wir uns das nochmal viel, viel deutlicher und tiefer bewusst machen können und betrachten können. Versucht einmal in der Meditation jetzt natürlich etwas vorzubereiten, aber dann eben den Blick wirklich auf die Vergänglichkeit zu richten. Gibt es irgendetwas? Gibt es irgendetwas, das bleibend ist? Oder ist ständiges Entstehen und Vergehen da? Und dann vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer zu gehen und nicht so sehr das Entstehen und Vergehen betrachten, sondern noch mehr das Auflösen betrachten. Das ist noch ein bisschen eine tiefere Art der Vergänglichkeitsbetrachtung. Dieses ständige Auflösen, alles löst sich die ganze Zeit auf. Natürlich in Bezug auf unseren Atem, den wir ja immer noch so ein bisschen dabei haben, zumindest in dieser Lehrrede. Eine tolle Möglichkeit auch, natürlich den Atem jetzt nochmal vielleicht ein bisschen mehr wieder in den Fokus zu nehmen, aber auch in unserem Geist, auch in der vierten Vertiefung, obwohl der Geist ja da vollkommen frei ist, zumindest so wird es gesagt, oder vollkommen klar ist, die Achtsamkeit, reine Achtsamkeit da ist, reines Upekka da ist. Und trotzdem ist es klar, dass es über den Zustand noch etwas drüber hinaus gibt. Und dieses Klarwerden, da scheiden sich manchmal die Geister. Wann findet Einsicht statt? Findet es in der Vertiefung statt? Findet es nach der Vertiefung statt? Oder findet es so vielleicht so ein bisschen zwischendrin statt? Und da gibt es tatsächlich unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Aussagen. Ayakema hat immer gelehrt, nach der Vertiefung, wenn man praktisch aus dem Baden oder aus dem vollkommenen Aufgehen in der Vertiefung wieder rausgekommen ist, dann die Vergänglichkeitsbetrachtung zu machen, auch das ist vergänglich. Und auch vielleicht im Nachklang nochmal zu schauen, was war da alles los und auch da vielleicht die Vergänglichkeit nochmal zu erkennen. Bhante Gunaratana, ein bemerkenswerter Mönch auch aus, der ist in Sri Lanka geboren worden und da groß geworden und ist dann nach Amerika gegangen mit 30, 40 Jahren und lebt seit, jetzt glaube ich über 50 Jahren oder 60 Jahren, er ist jetzt Mitte 90 und lebt da in der Bhavana Society, einem Waldkloster in West Virginia, wo ich auch schon mal war für längere Zeit und auch das Vergnügen und auch das Privileg hatte, ganz, ganz viele Gespräche mit Bhanteji, so wird er genannt, Bhante Gunaratana, haben zu dürfen. Ein weiser Mönch, ein sehr belesener Mönch, ein sehr tief erfahrener Mönch. Einer der Mönche, die sich eben auch mit der Vertiefungspraxis auch nicht nur beschäftigt hat, sondern die praktiziert und Bücher darüber geschrieben hat. Sein bekanntestes Buch ist Mindfulness in Plain English, so heißt es im Englischen, Mindfulness in Plain English. Das heißt sozusagen Achtsamkeit in der Umgangssprache, so ungefähr. Oder klipp und klar, so könnte man es vielleicht übersetzen. Es gibt nicht so eine gute Übersetzung, wie das im Englischen heißt, Plain English. Das ist so, glaube ich, so eine Ausdrucksform. Das ist der Bestseller schlechthin. Ich glaube, von den buddhistischen Büchern ist das der Top-Bestseller. Oder einer der Top-Bestseller, vielleicht von Ajahn Brahm noch übertroffen, von seinen Büchern, Die Kuh, die weinte, und wo er aber eher Geschichten, buddhistische Geschichten präsentiert. Und hier ist aber ein richtiges Übungs- und Praxisbuch, das Bhante Gunaratana da geschrieben hat, und es ist auf alle Fälle über 1 Million Mal auch verkauft worden, was für ein buddhistisches Buch sehr, sehr viel ist, für ein Praxisbuch sehr, sehr viel ist. Ja, und Bhante Ji, er sagt, dass die Einsicht in der Vertiefung stattfindet. Und dann gibt es noch Mönche, von einem Mönch weiß ich, der gesagt hat, es ist so zwischendrin. Es ist nicht in der Vertiefung, aber auch nicht ganz aus der Vertiefung heraus. Und wenn ich meine Meinung auch noch dazu abgeben darf, also ich würde dieser dritten Meinung mich anschließen, dass es nicht in der Vertiefung stattfindet, aber auch nicht ganz außerhalb der Vertiefung. Also wir sind, es ist so ein Zustand, wo man noch in der Vertiefung so irgendwie drin ist, aber doch nicht mehr ganz der Fokus auf dieses Baden gerichtet ist, nicht mehr ganz auf dieses vollkommene Drinsein gerichtet ist, sondern so eher etwas schon am Rausgehen ist. Vielleicht auch ein Wort, das hilfreich sein kann. Ein Wort, das ich sehr schätze und das ich für mich auch nochmal auf einem Retreat entdeckt habe, als ich mich mal ganz auf eine Forschungsreise begeben habe, um dieses Wort Sati oder Satipatthana nochmal neu zu entdecken. Das allgemeine Übersetzung ist Achtsamkeit. Und ich hatte immer das Gespür, das ist nicht ganz ausreichend, das drückt nicht wirklich das aus, was Sati ist. Und ich war dann, also es kommt mir jetzt gerade hoch, ich war dann tatsächlich in dem Kloster von Bhante Gunaratana in West Virginia und hat mir als Projekt für dieses Retreat, das ich da gemacht habe, war da, glaube ich, so 3 Monate, und hat mir als Projekt eben die Satipatthana Sutta vorgenommen und eben Sati zu ergründen. Habe dann viel Vorträge mehr angehört von Bhikkhu Bodhi, einem ganz bekannten buddhistischen Mönch. Habe dann auch von Bhante Ji mehr einiges auch angehört, habe die Lehrreden natürlich auch gelesen und habe immer wieder selber auch erforscht, was bedeutet es für mich, was bedeutet es für mich. Habe dann auch damals, wo ich das Retreat gemacht habe, ist auch das Buch von Eckhart Tolle rausgekommen, jetzt, wo er auch nochmal die Achtsamkeitspraxis in einer sehr aktuellen Form auch beschreibt. Und alles zusammen habe ich auf mich wirken lassen, und irgendwann ist dann der Begriff hochgekommen. Sati ist bewusst sein, bewusst erleben. Bewusst da sein, bewusst erleben. Das, was jetzt ist, bewusst mitbekommen, das bewusst erleben. Das ist Sati. Und da war ich so überwältigt, dass mir die Tränen gekommen sind, dass ich dachte, jetzt weiß ich endlich, was Sati wirklich ist. Bewusst sein besteht aus 2 Teilen, aus dem Sein und der Bewusstheit über das Sein. Und in den Vertiefungen können wir dieses bewusste Sein vertiefen. Es ist in den Vertiefungen ein vertieftes, bewusstes Sein. Und wenn wir mehr den Fokus auf das Sein richten, dann sind wir in der klassischen Jhana, könnte man sagen. Wenn wir mehr den Fokus auf die Bewusstheit richten, dann sind wir vielleicht, was manchmal auch, glaube ich, Vipassana Jhana genannt wird, dann sind wir also mehr mit der Einsicht beschäftigt. Und letztendlich, gerade in dieser Lehrrede, ist es so ein toller Weg, den wir da beschreiten, wo es immer wieder hin und her geht, wo es immer wieder hin und her geht. Wir gehen tiefer rein, erleben tiefer, lassen mehr los, und aus diesem mehr Loslassen entsteht natürlich dann mehr Klarheit, und durch diese Klarheit, die entsteht, erkennen wir klarer. Und durch dieses klare Erkennen entsteht wieder die Bereitschaft, noch mehr loszulassen und noch tiefer in das Sein zu gehen, sodass diese Bewusstheit und dieses Sein sich gegenseitig eigentlich immer wieder ergänzen oder fördern. Ja. Hier wieder in der Lehrrede haben wir ja auch jetzt mit der Praxis der Vertiefungen haben wir ja den Geist nochmal klar gemacht und zur Ruhe gebracht und die Achtsamkeit nochmal total gestärkt und auch den Gleichmut, der ist jetzt vollkommen da. Und jetzt gehen wir wieder auf die Einsicht. Ruhe und Einsicht kommt jetzt wieder ganz, ganz wunderbar zum Ausdruck. Und in der Art würde ich das auch sehen, dass Einsicht so wir sind nicht mehr ganz im Sein, im Baden, im Erleben drin, sondern etwas heraus, schon etwas in der Bewusstheit, aber noch nicht ganz heraus. Also so, da ist schon nochmal eine Nachwirkung da von dem, wo wir gerade noch ganz, vielleicht ganz tief drin waren. Und diese Nachwirkung hat natürlich auch die Möglichkeit, das auch nochmal ganz genau anzuschauen. Was passiert denn da in der Vertiefung auch? Und vielleicht auch zu erkennen, ja, durch dieses leichte Hin- und Hergehen und dann wieder tiefer reingehen, dann wieder erkennen, dann wieder tiefer reingehen. Durch dieses Erkennen festzustellen, es ist zwar schon ein totaler Frieden, den ich da erlebe, aber irgendwie ist da nochmal dieses innere Wissen da, diese ganz, ganz tiefe Sehnsucht da, es gibt noch was drüber hinaus. Auch diese Welt, obwohl sie schon relativ unvergänglich erscheint, ist immer noch, ja, entstehen und vergehen, ist immer noch wieder auflösen, auch zu erleben. Und aus diesem Erkennen heraus entsteht dann der nächste Schritt. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei die Leidenschaftslosigkeit erleben. Ich werde ausatmen und dabei die Leidenschaftslosigkeit erleben. Viraga, das Pali-Wort für Leidenschaftslosigkeit. Ein Loslassen von jeglicher Gier, wie Raga. Raga ist die Gier. Ohne Gier hört sich für uns eher so ein bisschen negativ an. Ja, was bleibt dann noch übrig vom Leben, wenn ich keine Leidenschaft mehr haben darf? Oder wenn ich nicht mehr leidenschaftlich sein darf? Ja, dann wird doch das Leben total schal. Ganz im Gegenteil. Wir lassen nur das los, was Leidenschaft. Wir lassen nicht das, was Glück schafft. Also, indem wir alles loslassen, ich hatte ja den Text vorgelesen von Potapada, indem wir alles loslassen, was mit Leiden verbunden ist, kommt das, was darunter liegt, immer mehr zum Vorschein. Und das ist Glückseligkeit in einer immer tieferen Form. Also wir haben da nicht ein unerfülltes Leben, dann, wenn wir das Leiden loslassen, sondern ganz im Gegenteil, es wird auch nicht nur glücklicher und sondern auch immer erfüllender. Und wir sind deswegen nicht in einem Zustand, wo wir dann irgendwie nicht mehr zurechtkommen in der Welt, sondern wir kommen in der Welt normalerweise viel besser zurecht, weil der Geist ja viel klarer ist und der Geist ganz genau weiß und erlebt, alles ist vergänglich. Was soll ich mich da die ganze Zeit festhalten an diesen Dingen, die der Vergänglichkeit unterworfen sind? Und das wird hier in einer Tiefe erkannt, die eben daraus besteht, dass es Moment für Moment für Moment für Moment erkannt wird. Und dadurch auch eine gewisse Ernüchterung, Entzüchtung, auch vielleicht Enttäuschung stattfindet, wobei dieses Wort für Ernüchterung jetzt in der Lehrrede nicht verwendet wird. Nibbida ist es. Ist in manchen anderen Einsichtserklärungen zu finden, Nibbida, was ja so dieses Enttäuschtsein oder Ernüchtertsein. Ja, Ernüchtertsein ist eigentlich gut, aber in einer positiven Art und Weise. Jetzt bin ich endlich nüchtern. Bis jetzt habe ich mich in einem Rauschzustand befunden und ja, jeder, der vielleicht schon mal auch einen normalen Rausch gehabt hat, ich weiß nicht, ob das für alle zutrifft, ein bisschen, hat wahrscheinlich jeder schon auch mal einen was vom Alkohol gekostet und vielleicht einen leichten Rausch gehabt und dann, wenn man dann danach so in den Kater hat, also das ist ja nicht so toll, also da eben aus dem wirklich wieder ganz ernüchtert zu werden und da eben auch aus diesem verblendeten Rauschzustand, berauschten Zustand vielleicht auch wieder rauszukommen und in einer positiven Art und Weise ernüchtert oder enttäuscht zu werden, auch ein gutes Wort, enttäuscht zu werden. Also wir treten raus aus dieser Illusionswelt, aus dieser Täuschungswelt, in der wir uns, aus dieser berauschten Welt, in der wir uns ja alle normalerweise befinden. In dieser Suchtwelt hatte ich ja auch schon davon gesprochen. Und der Geist wird entsüchtet. Und das ist auch etwas, was wir hier alle auch erleben und erlebt haben und weiter wahrscheinlich erleben werden. Dieses Entsüchten, ein Entsüchtungsprozess, Ernüchterungsprozess mit allen Begleiterscheinungen, die man sich nur vorstellen kann, ja, auch mit Entzüchtungserscheinungen. Ja, Viraga, er übt sich so. Ich werde einatmen und dabei die Leidenschaftslosigkeit erleben. Ich werde ausatmen und dabei die Leidenschaftslosigkeit erleben. Und das ist natürlich nichts Negatives, sondern das ist was total Befreiendes. So endlich diesen Griff, wo ich in der dritten Vertiefung schon drüber gesprochen habe, endlich diesen Griff einmal, dass immer wieder noch irgendwas gesucht wird oder irgendwas kommen soll oder nach irgendwas Ausschau gehalten wird, was noch ein bisschen vielleicht besser sein könnte, noch ein bisschen mein Leben optimieren könnte. Und da jetzt nochmal in einer tieferen Art und Weise aus diesem Wunschdenken rauszukommen und in ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit auch zu kommen. Und gleichzeitig ist damit verbunden, dass der Geist sich jetzt vielleicht, wenn er die Reife hat, sich auf das ausrichtet, was eben jenseits der Vergänglichkeit ist. Auf das Unbedingte, auf das Ungeschaffene, auf das Vergänglichkeitslose. So könnte man es vielleicht auch sagen, oder man könnte es positiv auch so ausdrücken, auf das Todlose. Tod hat immer mit Vergänglichkeit zu tun, mit Sterben, mit Entstehen und Vergehen. Geburt, Alter, Krankheit, Tod. Und jetzt richtet sich der Geist auf etwas aus, was natürlich ja, jenseits aller Vorstellungen ist und wo auch ganz, ganz viel Mut dazugehört, viel Gleichmut dazugehört, viel Vertrauen dazugehört, eine klare Achtsamkeit dazugehört. Aber das ist eben gerade in der vierten Vertiefung ist es der Fall. Aber es kann auch schon vorher der Fall sein, auch in der angrenzenden Sammlung oder in den ersten Vertiefungen kann der Geist auch schon dieses Vertrauen auch haben, diese tiefe Bereitschaft haben und auch vielleicht auch die Gelassenheit haben, dass er, wenn die Reife da ist, dass er tatsächlich loslassen kann. Und das ist etwas, das wir nicht erzwingen können. Wir können uns vielleicht darauf ausrichten. Und hier in der Lehrrede ist es tatsächlich ein darauf ausrichten. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei Nirodha erleben. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei Nirodha erleben. Das ist der nächste Schritt, das heißt das Verlöschen erleben, das vollkommene Verlöschen erleben. Nicht nur das Auflösen von jedem Moment erleben, sondern das Verlöschen von allem erleben. Es bedeutet, das Verlöschen von jeglicher Art von Ich-Bezogenheit, von Ich-Glauben zu erleben und sei sie noch so subtil. Und das Auflösen von jeglicher Art von Welt, von Schöpfung zu erleben und sei sie noch so subtil. Natürlich, das haben wir in den vorhergehenden Vertiefungen schon erlebt, dass sich die grobe Welt schon aufgelöst hat und immer mehr auflöst. Wir gehen immer weiter, lassen die grobe Welt los, wir öffnen uns, lassen die nächst feinere Welt ein, wir lassen diese nächst feinere Welt los und öffnen uns für die wieder weitergehende, noch feinere Welt, wir lassen die wieder los und gehen noch tiefer. Wir versuchen immer tiefer und tiefer zu gehen. Das Grobe in dem Fall, wobei man bei diesen tieferen Vertiefungen nimmer vom Groben sprechen kann, das Feine loslassen und in das nächst feinere zu gehen. Und dann kann es sein, wenn wir uns da drauf ausrichten, auf das Verlöschen und vielleicht uns auch auf das Unbedingte, auf das Ungeschaffene ausrichten. Und es ist tatsächlich auch, kann ein Ausrichten sein, kann aber auch sein, dass das ohne, dass wir uns darauf ausrichten, sozusagen hochkommt, dass der Geist ganz einfach reif ist, dass das hochkommt, das Unbedingte. Und dann ist wieder die Arbeit, die zu tun ist. Das Gleiche, was wir vorher immer wieder gemacht haben. Diese vergängliche Welt, auch in ihren allerfeinsten Nuancen, loszulassen und sich auf das Unvergängliche einzulassen. Es wird in einem Gleichnis beschrieben, es, ich glaube, in den Kommentaren zu finden ist, wo der Vorgang, der hier geschieht, nochmal ja, ganz anschaulich beschrieben wird. Und zwar, der Übende hat es alles getan, hat sich vorbereitet. Und es wird dargestellt, dass der Übende sich auf einen Fluss zubewegt. Und an dem Fluss steht ein Baum, der so wie wir es gestern an der Klippe, an der wir gestanden sind, gesehen haben, wo der Baum ja auch so über den Abgrund so gewachsen ist. Und an diesem Baum, an dem Ast, ist ein Seil befestigt. Und dieses Seil ist auf der diesseitigen Seite auch zugänglich, ist befestigt, kann man immer wieder auch sehen, wenn man vielleicht irgendwo an einem See ist, an einem Fluss ist, wo es immer wieder auch so, vor allem Jungs gibt, die an einem Baum ein Seil befestigen und sich dann mit dem Seil so rausschwingen und sich dann von ja, weit oben in den Fluss, in den See fallen lassen. Hier ist es ein bisschen anders, wir lassen uns da nicht in den See fallen, sondern der Übende nimmt Anlauf, stärkt alle Kräfte, die er nur irgendwie finden kann, die er nur aufbringen kann, die wir ja jetzt die letzten 3 Wochen vielleicht auch entwickelt haben und natürlich noch weiterentwickeln können. Nimmt Anlauf, nimmt vollen Anlauf, geht an dieses Seil hin und schwingt über den Fluss zum anderen Ufer, ja, und lässt im Idealfall am anderen Ufer los. Wenn der Geist nicht bereit ist, kann das sein, dass das Unbedingte auftaucht, man Anlauf nimmt, losschwingt, aber nicht loslässt. Man kann diesen Prozess des Einlassens, es geht ganz einfach nicht. Wir schwingen wieder zurück und kommen wieder am gleichen Ufer an. Und das kann man nicht erzwingen, das ist ganz einfach ein Reifungsprozess, den wir natürlich durch eine intensive Praxis machen können. Das ist ein Reifungsprozess, wo wir vielleicht schon gutes Karma vielleicht in dieses Leben mitgebracht haben. Das ist ein Reifungsprozess, der vielleicht auch stattfinden kann, durch das, dass wir von einem Weg hören, von einer Lehre hören, wo eben das genau beschrieben ist, was wir jetzt gerade durchnehmen, was wir jetzt gerade hören, und dadurch vielleicht die Bereitschaft entsteht, oder dass ganz einfach durch die Meditation schon so eine Bereitschaft auch da ist, ja, wenn ich jetzt schon so viel losgelassen habe, dann kann ich jetzt auch den Rest noch loslassen, vielleicht. Es kann auch sein, dass Menschen ohne von einem spirituellen Weg zu hören, dieses Erlebnis haben. Ja, gibt es immer wieder auch Bücher, ich weiß von einer Frau, die an der Bushaltestelle gestanden ist. Ja, und auf einmal ist dieses Erlebnis über sie gekommen. Und sie wusste nicht, sie war überhaupt nicht vorbereitet. Und sie hat dann danach natürlich eine schwere Zeit gehabt, das kann man sich ja vorstellen, wenn man das einmal erlebt, ohne Vorbereitung. Ja, dass dieses Ich tatsächlich eine Illusion ist. Dass dieses Ich tatsächlich nicht Existenz ist, ohne Vorbereitung. Wir sind ja, haben jetzt viel darüber gesprochen und haben uns zumindest intellektuell und erklärungsmäßig mit dieser Situation beschäftigt. Also insofern ist bei uns wahrscheinlich ein bisschen, wäre es schon ein bisschen anders, und trotzdem ist es nicht ganz ohne, sowas auch zu erleben. Und, aber wenn man unvorbereitet sowas erlebt, dann kann das sein, dass man erst einmal eine gewisse Zeit braucht, um das zu verdauen. Und man denkt ja, jetzt bin ich verrückt geworden. Also das ist alles, jetzt komme ich in der Welt nicht mehr zurecht. Also ich bin ja nicht da. Wie soll ich in der Welt noch zurechtkommen? Also es kann eben diese Auswirkungen haben. Und dann ist es so, dass dann das natürlich irgendwie nachgearbeitet werden muss. Und diese Frau hat dann später auch darüber berichtet und hat dann auch sich mit spirituellen Wegen beschäftigt und hat irgendwann natürlich schon die Antworten gefunden. Ja. Eckhart Tolle ist auch so ein Beispiel, der hat ja auch mehr oder weniger so ein plötzliches Erleuchtungserlebnis gehabt. Der war ja ziemlich überfordert mit seinem Leben, auch so depressiv fast ein bisschen mit seinem Leben. Und er hat sich immer wieder auch mit Suizidgedanken auch beschäftigt. Ja. Und er war wieder in so einer schwierigen Situation und er war da gestanden und hat wieder diese negativen Gedanken gehabt, und dann auf einmal hat er so einen Geistesblitz gehabt, dass er gemerkt, dass er diese negativen Gedanken beobachtet hat. Und er hat sich dann die Frage gestellt, wer ist denn das oder was ist denn das oder was diese Gedanken beobachten kann. Und er lässt von den Gedanken los und lässt sich sozusagen zurückfallen in dieses bewusste Sein. Und hat dieses Erleuchtungserlebnis, wo er dann nach einer gewissen Zeit wieder aufgetaucht ist und die Welt vollkommen anders ausgeschaut hat wie vorher. Die Welt war viel farbiger, war viel schöner, war viel, ja, also er war Glückseligkeit pur, so wie der Buddha auch, der hat ja auch erst einmal ein paar Wochen lang, das ist natürlich noch eine andere Nummer, wie jetzt hat jemand, der durch die Lehre und durch die Anweisung vom Buddha dann vielleicht, wo ich schon davon gesprochen habe, wo Tausende auf einmal erleuchtet worden sind, wo es dann vielleicht den Tausendsten auch noch so mitgezogen hat. Das ist natürlich, bei einem Buddha ist das noch mehr andere Geschichte gewesen. Er hat es ja selbst herausgefunden, er hat selbst sich über viele, viele Leben vorbereitet und das ist dann kulminiert in dieses Erleuchtungserlebnis. Er war ein Selbsterleuchteter und dann war natürlich auch die Auswirkung von dem Erlebnis, das hat über Wochen angedauert und er hat da wochenlang unter verschiedenen Bäumen nur das ausgekostet und war nur noch glückselig. Ja. Und wollte eigentlich ja am Anfang auch nicht lehren, hat gedacht, was soll ich mal das antun? Ich verweile doch lieber in der Glückseligkeit. Und Eckhart Tolle hat auch erst einmal so, ich glaube, 2-3 Jahre hat er da so irgendwie ein ganz besonderes Leben geführt, hat immer wieder auf Parkbänken auch viel Zeit verbracht und hat ganz einfach diese Glückseligkeit auch immer wieder erlebt. Und ist jetzt eigentlich einer der ganz, ganz großen Weisheitslehrer. Also hat eine ganz besondere Art. Ich habe auch mal in einem Vortrag erlebt in Fürstenfeldbruck. Also es war wirklich auch beeindruckend, muss ich schon auch zugeben. Also wie er auch den Vortrag angefangen hat, also und wie schneller, das waren ja mehr als 1000 Leute, wie er relativ schnell diese 1000 Leute in seinen Bann gezogen hat. Und obwohl er ja so ein unscheinbarer Typ ist, also das ist ja eigentlich so der Antityp von wie man sich einen Erleuchteten vorstellt, also man, so ein Buddha, so Buddha und wie man sich einen Buddha vorstellt. Aber Eckhart Tolle kommt immer so mit so einem gehäkelten Westchen auch da rein. Ich habe immer so den Eindruck, so wie jemand in einer Sparkasse im Hinterzimmer eher, der so eher ein bisschen Schwierigkeiten auch hat im Kundenbetrieb. Und dann sitzt er auch immer so da, also so eine Haltung auch, wo man auch nicht denkt, der ist voller Selbstbewusstsein, sondern eher so ein bisschen so. Also, und das ist auch, vielleicht ist auch ein bisschen eine Mache von ihm, ich weiß es nicht. Es ist auf alle Fälle ein geschicktes Mittel. Ja. So, wo er eben vermitteln will, ja, das ist jedem möglich, so kommt es mir ein bisschen, es ist jedem möglich, ich bin auch bloß ein einfacher, schlichter Mann. Ja, so. Ja, es kann so geschehen oder es kann eben durch einen Übungsweg geschehen, wo sich der Übungsweg dann irgendwann kulminiert und dann in dieses Erlebnis dann auch mündet. Dass wir tatsächlich vielleicht da Anlauf nehmen, drüber schwingen und dann loslassen. Dieser Moment, der da erlebt wird, wird Stromeintritt genannt. Das ist das erste Erleben von der Erleuchtung. Das ist das erste Erleben von einem vollkommenen Loslassen, wo sich das Ich tatsächlich vollkommen auflöst. Und das ist schon ein sehr, sehr tiefes Erleben, wenn man das hat. Und es, wie gesagt, es kann auch sein, dass man ein paar Anläufe auch braucht, um vielleicht dann irgendwann einmal richtig rüber zu schwingen. Auch da gibt es ein Gleichnis, das wird verglichen mit einem Schiff, wo früher scheinbar Krähen, glaube ich, mitgenommen wurden auf den Schiffen. Und wenn der Kapitän geglaubt hat, jetzt ist das Land nicht mehr weit weg, na, hat man diese Krähe fliegen lassen. Ja. Und wenn die Krähe wieder gekommen ist, dann hat man gewusst, das Land ist schon noch ziemlich weit weg. Also man braucht sich da jetzt noch nicht vorbereiten auf irgendwas. Und dann hat man die Krähe immer wieder starten gelassen und irgendwann ist die Krähe nicht mehr zurückgekommen. Und dann hat man gewusst, ja, das Land ist ganz nah. Ja. Vielleicht auch so, dass man auch vielleicht innerlich auch mal einen Versuchsballon starten lässt und einmal sich ausrichtet und mal sich auch auf das Unbedingte, auf das Ungeschaffene, auf das Todlose, auf den Urgrund, könnte man vielleicht auch sagen, sich ausrichtet und dann einmal schaut, ob da was hochkommen will. Ja. Buddha hat gesagt, nach jeder Erleuchtung ist so ein Erlebnis möglich. Und ich würde sagen, auch nach der angrenzenden Sammlung. Wenn die tief genug ist und der Geist klar genug ist und die Bereitschaft eben da ist und die Erkenntnis der Vergänglichkeit, hier in dem Fall die Erkenntnis der Vergänglichkeit so tief geht, dass man jeden Augenblick erlebt, ja, das ist ja nichts da, nichts, nichts, nichts. Alles löst sich auf, alles löst sich auf. Ja. Kann natürlich auch, und das ist auch beim klassischen Einsichtsweg der Fall, kann natürlich auch sein, dass Angst hochkommt. Ja. Dass man merkt, es löst sich, es fängt an, sich wirklich aufzulösen. Und dann schreckt der Geist zurück und sagt, bis hierher, aber keinen Millimeter weiter. Er weiß, was los ist. Ja. Und dann sagt er, nee, bis hierher, aber nicht weiter. Ja. Ist okay, dann muss man eben noch weiter üben, noch weiter sich vorbereiten, noch weiter in der Meditation auch heranreifen, sodass man dann irgendwann wieder dieses, vielleicht den Versuchsballon starten kann. Ja. Und dann vielleicht das Vertrauen so stark ist und die Gelassenheit, der Gleichmut so stark ausgebildet ist, sodass dann tatsächlich dieses Erleben stattfinden kann. Dass wir zu einem Strom eingetretenen werden. Und da wird gesagt, wenn man in den Strom eingetreten ist, dann ist der Weg vorgezeichnet, dass wir dann auch weitere Schritte vielleicht in dem Leben oder in einem zukünftigen Leben machen. Es ist garantiert, dass wir wieder mit einem spirituellen Weg, mit der Buddha-Lehre auch, wenn es durch die Buddha-Lehre der Stromeintritt geschehen ist, wieder mit der Buddha-Lehre in Kontakt kommen werden, ja, dass wir da sozusagen eine gewisse Garantie haben. Aber auch wenn wir tiefes Vertrauen haben in die Lehre, ist auch, das wird manchmal als der kleine Stromeintritt bezeichnet, ist auch eine Garantie da, dass wir in einem zukünftigen Leben auch wieder mit der Lehre in Kontakt kommen und das auch wieder verstehen werden und wir uns wieder weiter auf dem Weg machen werden. Vielleicht in dem Zusammenhang noch, wird manchmal gesagt, dass in der zweiten Vertiefung auch das Vertrauen sehr intensiv geschult wird und auch das Selbstvertrauen sehr intensiv geschult wird. Drum vielleicht auch sich immer wieder, wenn wir den Weg beschreiten und da Zugang haben, auch auf Sukha immer wieder auch einlassen und das auch üben. Das zur Ergänzung. Beim Strom eingetretenen passiert jetzt Folgendes als Resultat. Zuerst gibt es eben diesen Pfadmoment und auf dem Pfadmoment folgt der Fruchtmoment oder das Fruchterleben. In manchen Traditionen wird es gesagt, es ist nur ein Augenblick, wo das Fruchterleben stattfindet. In anderen Traditionen wird gesagt, es ist ein langes, nachhaltendes auch Erleben, das da stattfindet, wo dann eben beim Pfadmoment das vollkommene Erlöschen erlebt wird und ein Nicht-Wieder-Aufgreifen. Das ist der vierte Punkt bei dieser letzten Anweisung, die der Buddha da gegeben hat. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei das Seinlassen, würde ich das übersetzen, das Seinlassen erleben. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei das Seinlassen erleben. Pali-Begriff ist Patinissagaha und das bedeutet nicht wieder aufgreifen. Wir haben dieses Erlöschen erlebt, wir haben dieses totale Loslassen erlebt und fangen nicht wieder an, wieder neu aufzugreifen. Also wir lassen es sein, ja, sodass das dann tatsächlich stattfinden kann. Der Fruchtmoment ist ein äußerst beglückendes Moment oder ein nachhaltiges Erleben, wo oft die Tränen fließen, weil man erlebt, was das bedeutet, wenn man dieses Ich einmal wirklich losgelassen hat. Diese Befreiung, die dadurch entsteht, wo man er dann natürlich auch erkennt, was für eine Belastung dieses Ich ein Leben lang schon war. Und dann erlebt man das, diesen Augenblick, dass das Ich vollkommen weg ist und natürlich eine tiefe, tiefe Glückseligkeit und Befreiung wird erlebt. Und man weiß, was wirkliche Freiheit bedeutet. Es ist dann klar, wirkliche Freiheit bedeutet, ohne dieses Ich zu leben. Ja. Gleichzeitig ist irgendwie auch schon fast angelegt, dass sozusagen nach einer gewissen Zeit auch so wieder diese alten Tendenzen wieder kommen und ja, dieses Ich dann doch sich wieder neu formiert und ja, wir da irgendwie dann auch wieder weitermachen müssen. Aber was auf alle Fälle passiert ist in dem Augenblick, ist, dass wir diesen Glauben an ein festes, substanzielles Ich, dass der natürlich durchbrochen ist. Es kann uns niemand mehr erzählen, dass dieses Ich gibt. Wir haben es ja erlebt, dass es nicht da ist. Wir haben es erlebt, dass es ein zusammengebautes Etwas ist. Ja, es kann uns niemand mehr erzählen, dass da tatsächlich etwas Substanzielles da ist oder so etwas wie ein Ich-Kern da ist oder so etwas wie eine Schaltzentrale oder ein System da ist, von dem sozusagen die Welt kontrolliert wird, unsere Welt kontrolliert wird. Wir haben es ja erlebt. Ja. Letztendlich schon in der Betrachtung der Vergänglichkeit wird es klar, dieses Ich löst sich die ganze Zeit auf. Ja. Wo ist es? Wo ist es? Wie gesagt, kann Angst hervorrufen und dann ist es auch wichtig, dass man einen Lehrer hat, mit dem man darüber sprechen kann, auch über die Angst und natürlich idealerweise ein Lehrer, der selber schon durch diesen Prozess durchgegangen ist und weiß, was da zu tun ist oder der dann zumindest ein Vertrauen vermittelt, dass er sagt, okay, das ist, oder das Wissen auch hat, das ist so und praktiziert da weiter und irgendwann wirst du dann schon auch diese Reife haben, dass du da dann auch durchgehen kannst. Ja. Der Ich-Glaube ist weg. Und gleichzeitig, wie gesagt, kommt natürlich das schon wieder auch wieder hoch. Diese Ich-Tendenzen, die formieren sich, können sich ganz stark wieder formieren. Man kann da wieder, also denkt man auch bei manchen Lehrern, wo man denkt, ja, weiß schon, der hat schon auch tiefe Erlebnisse gehabt, aber da ist schon auch noch einiges noch zu tun. Gibt es noch weitere Schritte zu erleben? Es gibt insgesamt in der Theravada-Tradition 4 Schritte, 4 von diesen tiefen Schritten zu erleben. Und es gibt 10 Fesseln, die vom Buddha erklärt worden sind. Und die ersten 3 Fesseln werden bei diesem Schritt, bei dem Stromeintritt losgelassen. Es ist der Glaube an ein Ich und dann wird losgelassen die Zweifelsucht. Nicht, dass man dann danach nicht noch ab und zu zweifelt in Bezug auf gewisse Dinge haben kann, aber diese tiefe Zweifelsucht, ob der Weg für einen selbst geeignet ist, ob der Weg vom Buddha stimmt, ob der Weg auch in der heutigen Zeit noch begehbar ist, dieser Zweifel ist natürlich vollkommen weg, weil man hat es ja erlebt. Also dieser Zweifel ist vollkommen verschwunden, ob die Lehre auch stimmt, ob die 4 edlen Wahrheiten auch stimmen, ob diese Möglichkeit überhaupt tatsächlich realistisch ist, ob es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Dieser Zweifel ist vollkommen weg. Und dann ist eine weitere Wurzel, die sich auflöst, und das ist der Glaube an Riten und Ritualien, ja, wo in verschiedensten Religionen und spirituellen Wegen vermittelt wird, wenn man entsprechend Rituale ausübt, dann kann dadurch eine vollkommene Freiheit erreicht werden. Also wir haben ja das erlebt, dass das ohne Riten und Ritualien möglich ist. Durch Erkenntnis ist es, das ist die Vorbereitung, durch Ruhe- und Einsichtsmeditation, das ist die Vorbereitung, aber nicht durch Riten und Rituale. Und dadurch wird dieser Glaube auch an Riten und Rituale wird natürlich auch aufgelöst. Es bedeutet aber nicht, dass wir nicht noch Riten und Rituale ausführen können. Ich denke, auch der Buddha hat nach seinem Erleuchtungserlebnis auch noch verschiedene Riten und Ritualien ausgeführt. Er hat auch verschiedene Verhaltensweisen auch immer noch praktiziert. Er ist zum Beispiel immer noch in den Wald gegangen, obwohl er das eigentlich ja nicht musste. Er hätte sich verwöhnen lassen können von seinen Unterstützern von vorn bis hinten. Aber er ist immer noch wieder in den Wald gegangen und ein Grund, warum er das gemacht hat, war, um künftigen Generationen ein gutes Vorbild auch zu sein. Ja, dann gibt es noch weitere 7 Fesseln vielleicht noch, soweit ich die jetzt noch in Erinnerung habe. 4. und 5. Fessel ist Gier und Hass. Ja. Diese 2 Haupthindernisse, die wir alle haben, Gier und Hass, wird beim Stromeintritt noch nicht vermindert. Gier und Hass ist immer noch da, auch beim Stromeingetretenen. Da muss man sich nicht wundern, dass die Welt so ausschaut, wie sie ausschaut. Ja. Weil es gibt ja wahrscheinlich gar nicht so viele Stromeingetretene. Geschweige denn noch Übende, die noch weiter fortgeschritten sind. Die nächste Stufe ist einmal Wiederkehrer. Ja. Man hat ein weiteres Erleuchtungserlebnis, man ist noch tiefer gekommen, ein noch radikaleres, umfangreicheres Erlebnis. Und da wird gesagt, dass Gier und Hass halbiert werden oder stark minimiert werden. Auch beim Einmal-Wiederkehrer ist es noch da. Sonst könnte er auch nicht wiederkehren. Also er kommt ja nochmal hier auf diese Welt. Wenn gar keine Gier mehr da wäre, könnte er vielleicht nicht mehr kommen. Wobei, da gibt es natürlich auch wieder große Möglichkeiten der Interpretation. Gibt es nicht auch in der tibetischen Tradition Erleuchtete, die immer wieder kommen? Da gibt es natürlich auch verschiedene Erklärungen, die man immer geben kann, dass es vielleicht tatsächlich auch Erleuchtete gibt, die eben durch die Kraft und durch die Gebete und Praxisformen ihrer Schüler auch immer wieder sozusagen hergezogen werden oder vielleicht auch in ihrer Kraft auch unterstützt werden oder in ihrem Sein unterstützt werden, dass sie eben ihr Bodhisattva-Gelübde immer wieder noch weiter erfüllen können. Vielleicht ist das eine der Erklärungen. Auch der Buddha hätte noch sehr, sehr lange hier auf diesem Planeten verweilen können, wenn Ananda, sein Aufwärter, ihn darum gebeten hätte. Der Buddha konnte es aus eigenem Willen nicht mehr machen, weil es war ganz einfach keine Gier mehr da, kein Daseinstrieb mehr da. Er war ohne Triebe, war kein Daseinstrieb mehr da, der ihn hierher bringen hätte können. Aber Ananda hätte ihn fragen können, zum Wohle der Wesen, zum Wohle von uns Schülern, Ehrwürdiger, bitte bleib oder komm wieder oder was auch immer. Und der Buddha hat Ananda dreimal, also mehr oder weniger die Möglichkeit gegeben und hat ihm immer wieder so sozusagen fast die Frage auf ein Tablett serviert. Und Ananda hat es nicht kapiert. Ja. Und das geht nur dreimal. Zumindest so ist es in der Überlieferung beschrieben, es geht nur dreimal. Und wenn diese dreimal vorbei sind, dann ist eben diese Chance vertan. Und die Welt hat gebebt, bei verschiedenen Anlässen beim Buddha hat die Welt gebebt. Ja. Und einander fragt, warum bebt die Welt? Und der Buddha sagt, ja, es ist das Zeichen, dass der Tathagata, er hat sich selber immer den Tathagata genannt, dass der so Gegangene, dass der aus der Welt verschwindet, dass der aus der Welt scheiden wird. Und dann fängt Ananda an, aber Ehrwürdiger, du hast doch uns doch gesagt, wenn wir dich bitten, dass du da bleibst und ich, ja, dass du dann auch da bleiben wirst. Und dann sagt der Buddha, Ananda, du hast dreimal die Möglichkeit gehabt, diese Bitte zu stellen. Und du hast es nicht gemacht. War natürlich auch beim Konzil der Arahants, wurde der Ananda schon auch, der musste schon auch einiges über sich ergehen lassen. Ne? Unter anderem eben dieses Thema, wurde er schon gefragt, was war da los mit dir? Ja, sonst, vielleicht wäre der Buddha immer noch da. Zumindest ist die Lehre noch da. Das Dhamma ist noch da. Und irgendwie ist der Buddha auch noch da. Vielleicht nicht in personifizierter Form, aber in seiner vollen Kraft ist der Buddha immer noch zugänglich. Buddha Nosati, kann immer noch praktiziert werden. Wir können uns immer noch auf den Buddha ausrichten und mit dieser Erleuchtungskraft verbinden. Beim weiteren Loslassen, tiefen Loslassen der Ich-Bezogenheit findet ein weiterer Schritt statt, das ist die Nichtwiederkehr. Da wird Gier und Hass vollkommen überwunden. Beim Nichtwiederkehrer ist keine Hass und kein Gier mehr da. Und trotzdem sind noch 5 subtile Fesseln da. Das Anhaften an den feinkörperlichen Vertiefungen, das Anhaften an den unkörperlichen Vertiefungen. Ich muss noch mal nachschauen. Die Zeit ist vorbei. Das letzte Anhaften natürlich an einem Selbst, das natürlich nicht mehr vergleichbar ist wie diese Ich-Bezogenheit, in der wir uns befinden, sondern ein Hauch wird gesagt, wenn Wäsche gewaschen wird, und dann ist die vollkommen weiß, aber trotzdem kann man vielleicht noch das Waschmittel etwas riechen, mit der Wäsche gewaschen wird. Dieses Hindernis wird auch über diese Wurzel wird auch überwunden. Dann das letzte große Hindernis wird auch losgelassen, die Unruhe und Rastlosigkeit. Das bleibt bis zum Schluss. Unruhe und Rastlosigkeit, also ist auch beim Nichtwiederkehrer noch vorhanden. Ja. Und dann irgendeins ist noch da, aber ich werde es erforschen, ich werde es ergründen und ich werde es euch am Montag mitteilen. Ja, ist ein bisschen früh mit dem Essensgong, aber vielleicht noch ganz kurz das nachsacken lassen.